Ja, guten Morgen miteinander. Es ist schön, dass wir da können Gottesdienst miteinander feiern und dass wir können überlegen, was bedeutet das eigentlich, ein Kind zu sein von Gott? Was bedeutet das? Die gute Nachricht und ihre Kinder, das ist der Titel heute. Ich werde Verse aus dem Galater 3, Vers 26 bis Galater 4, Vers 7, werde ich brauchen. Und ich habe mich die Woche wirklich wieder mehr gefragt, was heißt das eigentlich genau, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind von Gott. Wir haben es gerade gesungen in dem Lied «I am a child of God», heisst nichts anderes als «Ich bin ein Kind von Gott». Und wie komme ich überhaupt auf so eine Meinung, beziehungsweise wie kann ich das überhaupt sagen? Wenn wir in der Galater hineingehen, in der Galater 3, dann lesen wir im Vers 26, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes. Das ist also nicht eine Möglichkeit, wo Paulus da über den Galater ausspricht und sagt, ja, es könnte sein, dass ihr vielleicht sind, sondern er sagt das mit recht hohem Nachdruck. Das merkt man schon an dieser dreifachen Bestätigung, wo man innerhalb von dem Vers findet, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, erste Bestätigung, weil ihr an Jesus glaubt, das ist die zweite Bestätigung, mit ihm verbunden seid. Wer da im Griechischen ein bisschen nachschaut, der wird feststellen, das heisst dort, weil ihr in Jesus Christus seid. Also das ist eine dreifache Bestätigung, die Verbundenheit, wo sich ja am besten mit dem Bild ausdrücken, ich bin ein Kind von Gott. Das heisst ja etwas von dieser Verbundenheit. Ich weiß noch gut, ich bin als Student auf dem theologischen Seminar auf St. Krishona gsi und dort war es üblich, dass irgendwann die Älteren kommen. Alle Älteren waren eingeladen und es war klar, ein Haufen von diesen Älteren sind der Einladung gefolgt und vor allem die, die im ersten Studienjahr waren, wie ich damals, die haben natürlich, sind gespannt gsi, wer kommt da alles von diesen Älteren, von meinen Mitstudenten. Und ich habe das natürlich auch verfolgt und dann habe ich gedacht, ja, sind meine Eltern echt schon um und haben das auch ausgesprochen. Da sagt ein Kollege von mir, Momol, dein Vater ist da, ich habe ihn genau gesehen. Und dann habe ich gedacht, woher will der das jetzt wissen? Und dann hat er gesagt, du kannst es einfach nicht lügen, Alex. Deine Eltern, die sind dir so gleich. Das ist schon gerade klar gewesen. Söhne und Töchter von Gott sein, das bedeutet etwas von dem. Man kann es nicht lügen, man kann das gar nicht abstreiten und man will es hoffentlich auch nicht abstreiten. Es ist so eine nahe, so eine intensive Verbindung um. Aber wie kommt denn die intensive Verbindung? Und da ist etwas, wo wir bei den Galater merken, das ist etwas, wo sie wie nicht mehr ganz checket hatten. Und deswegen ist der Paulus dort so klar und deutlich, dass er sagt, ihr seid es doch schon. Die Galater haben gemeint, wir werden ähnlich dadurch, Gott ähnlich dadurch, dass wir irgendetwas tun, wo Gott gern hat. Also nicht, wir sind ähnlich dadurch, dass Gott uns zu seinem Kind macht, als ein Geschenk, sondern wir sind dadurch Gottes Kind, dass wir etwas tun, wo wir denken oder wo wir davon ausgehen, das ist etwas, wo Gott gern hat. Und ich hab mich gefragt, ist das nicht einmal auch bei uns heute in unserem Leben so ein Thema? Wenn bist du ein Kind von Gott? Wenn akzeptierst du dich als Kind von Gott? Und ich kann von mir sagen, das ist häufig, wenn ich den Eindruck habe, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht. Dann habe ich den Eindruck, jetzt bin ich so richtig ein gutes Kind von Gott, oder? Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass mein Vater einmal gesagt hat, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, ich bin stolz, dass du mein Sohn bist. Im Umkehrschluss, wenn ich nicht etwas Gutes mache, bin ich denn nicht sein Sohn? Das hat er nie gesagt. Und ich habe mich gefragt, wie handhaben wir das eigentlich jetzt heute? Mit der Frage, etwas Gutes tun für Gott. Und ich habe gemerkt, die Frage, etwas Gutes tun für Gott, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil es ist ja grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn jemand etwas Gutes tut für Gott. Und wir haben ja heute auch schon Sachen zusammengetragen, wo jemand gute Sachen da hat, weil er in Beziehung steht mit Gott. Und ich habe gemerkt, der Text, der geht immer wieder um das Thema, wenn bist du ein Sklave und wenn bist du ein Kind von Gott. Das ist das, wo in dem Text sehr viel verhandelt wird. Wenn ihr das am Stück lesen, dann werdet ihr das merken. Galater 3 ab Vers 26 und bis Galater 4, Vers 7 etwa, da geht es um die Frage, wenn bist du ein Sklave von Gott und wenn bist du ein Kind von Gott. Und da geht es immer wieder um die Frage, was bedeutet das eigentlich, Sklave von Gott sein und was bedeutet das, Kind von Gott sein? Und ich habe gemerkt, beim Thema Sklave von Gott ist das völlig klar. Ein Sklave, das ist jemand, der vor allem Befehl erwartet, den er dann umsetzen muss. Bei einem Sklave geht es darum, er ist dann ein guter Sklave, wenn er die Befehl richtig in Empfang genommen hat und richtig umgesetzt hat. Und deswegen ist der Paulus da so klar und sagt, nein, das ist nicht eure Identität. Das ist nicht das, wie es laufen soll. Ihr seid als Kinder Gottes nicht die, wo einfach die göttlichen Befehle empfangen und dann das tun und dann sind ihr gute. Aber was ist es denn? Weil es ist ja gleich auch nicht falsch, zum göttlichen Befehl zu empfangen und etwas Gutes zu tun. Ich habe einen Vers gefunden, der mich in der Zeit beschäftigt hat. Da heißt es, jedes Glied, also jeder, der dazugehört als Kind Gottes, unterstützt das andere nach dem Maß seiner Kraft. Jedes Glied, also jeder, der dazugehört als Kind Gottes, unterstützt die andere nach dem Maß seiner Kraft. Und da habe ich gemerkt, da liegt der Unterschied drin. Ein Kind von Gott fragt nicht zuallererst, was ist mein Auftrag? Sondern es fragt, für was gibst du mir Kraft? Nach dem Maß seiner Kraft. Das heißt, wenn ich ein Kind von Gott bin, dann frage ich nicht zuallererst, Herr, was ist mein Auftrag? Ich bin da und ich mache es. Sondern ich frage, Herr Jesus, für was hast du mir jetzt, heute oder für die kommende Zeit, für was willst du mir Kraft schenken? Und ich habe gemerkt, das ist recht ähnlich zu dem, wie wir probieren, unsere Kinder zu erziehen. Ich bin nicht Fan davon, einfach, dass wir Eltern alles machen. Vor allem nicht im Haushalt. Vor allem ich nicht. Und deswegen probieren wir, unsere Kinder immer wieder einzubeziehen in die ganze Geschichte mit dem Haushalt. Und gleich ist immer wieder eine Frage zentral. Was können wir unseren Kindern zumuten? Was können wir unseren Kindern zumuten? Und manchmal, wenn man sie herausfordert oder vielleicht sogar überfordert, dann ist es hinterher klar, oder? Mami, Papi stehen zur Seite und sie sind dann da, oder? Und sie fangen es dann auf, wenn es halt schief geht. Letztens sind wieder ein paar Sachen kaputt gegangen beim Tischdecken und dann haben wir gesagt, ja, ist ja klar, wenn du mithilfst. Ist doch kein Problem. Jedes Glied unterstützt das andere nach dem Maß seiner Kraft. Das heißt, es ist nicht zuallererst die Frage, was ist mein Auftrag, sondern es ist zuallererst die Frage, für was gibt uns Jesus Christus Kraft und was, für was hilft er uns denn auch, das durchzustehen? Das ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Angst, wie ich es dort oben angetan habe. Ein Sklave hat immer Angst, er erfüllt den Auftrag nicht. Und ein Kind hat das Vertrauen, dass der Vater schon gut weiß, was für Aufträge er gibt und dass er auch weiß, da ist dann auch die Kraft dafür. Erster Unterschied: Vertrauen statt Angst. Nächster Unterschied: Gewissheit statt Unsicherheit. Die Frage ist ja heute: Wie ist das? Der Unterschied zwischen Sklave und Kind Gottes. Und da steht im Vers 29 im Galater 3, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Wenn wir Jesus Christus glaubet, das heißt, wenn wir ihm vertrauen, wenn da eine Beziehung rum ist, dann sollte alle Unsicherheit eigentlich mit dem auch erledigt sein. Das Problem ist ja, wenn du deinen Glauben aufbaust auf dem, was du kannst machen, dann geht das vielleicht eine Zeit lang recht gut, weil du gut bist und stark bist und ein paar Sachen erreichst in deinem Leben. Aber es gibt immer wieder Punkte, wo du dann merkst, ah, ich entspreche dem ja gar nicht. Also im besten Fall merkst du es, im schlechtesten Fall merkst du es gar nicht. Und dann ist ja wie die Frage, gehe ich denn als Kind Gottes durch und es ist fertig, oder bin ich denn gleich noch Kind Gottes? Und die Frage, die ist in dem Text verknüpft damit, wer ist eigentlich Erbe? Also wer hat tatsächlich ein berechtigtes Erbinteresse oder eine berechtigte Erbschaft in Aussicht? Und die Frage ist völlig klar, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen und seid deswegen Erben. Also der Paulus steht ihnen recht klar und sagt, es ist eigentlich schon alles klar und geregelt. Ihr müsst nicht erst wieder unsicher werden, oh, vielleicht langt es ja doch nicht, sondern ihr könnt jetzt eigentlich sicher sein. Ihr könnt ganz Klarheit haben. Und das ist etwas, was ich auch im Römerbrief gefunden habe. Steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Klarheit, die darf jedes Kind von Gott haben. Es gibt nichts, was uns aus dieser Beziehung herausdrücken kann. Und deswegen können wir auch gewiss sein, Unsicherheit ist nicht mehr am Platz, wenn du ein Kind bist von Gott. Gewissheit statt Unsicherheit. Und es drittes. Der Geist statt Angst. Wenn ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Die Frage ist ja immer nur, was ist eigentlich ein Kind Gottes und was ist ein Sklav? Was sind die Unterschiede? Ein Sklav muss immer Angst haben vor Minimum zwei Sachen. Das eine, dass sein Herr eigentlich nicht gut meint, und da hat er sehr berechtigte Gründe. Und das zweite, dass das, was er nicht recht gemacht hat, ans Licht kommt und es dann entsprechend Ärger gibt. Ein Sklave hat immer vor Minimum zwei Sachen Angst. Dass sein Herr eigentlich nicht gut meint und dass, wenn ein Fehler gibt, dass das Ärger gibt. Und wenn du jetzt merkst, ja, das ist auch in meiner Beziehung zu Gott so, dann könnte sie, du bist eher auf der Seite, wo die Sklaven sind. Und du bist nicht auf der Seite, wo die Kinder von Gott sind. Weil die Kinder von Gott wissen, er meint es unendlich gut mit uns. Und deswegen gibt er uns seinen Geist. Das heißt, er lässt uns teilhaben an ihm selber. Er gibt uns seinen Geist, dass wir auch erkennen und checken, was wirklich das Gute ist für unser Leben. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Ja, soll ich das machen oder Sepp oder dieses? Und da ist es gut, dass wir den Geist haben und dass der Geist uns auch leiten kann. Das heißt, er nimmt uns an die Hand und er führt uns durch unser Leben, sodass es gut rauskommt. Ich habe gerade in dieser Woche viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn man nicht mit dem Geist unterwegs ist oder der Geist unterdrückt. Das kann man, weil der Geist drängt sich nicht auf. Er vergewaltigt uns nicht. Er zwingt uns nicht in die Bahn, wo Gott uns will führen. Er ist da, ja. Er ist ganz nah bei uns, aber wir können ihn wegdrücken, wir können ihn abstellen. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das denn aus? Und wir haben von ein paar auch schwierige Situationen diese Woche erfahren, von Menschen, wo offensichtlich nicht mehr der Geist Gottes in ihrem Leben Raum geben. Wo nicht mehr klar ist, sie sind von dem guten Geist geleitet. Und dann passieren Sachen, wo tragisch sind, wo man niemandem wünscht. Und wo man nachher da steht und sagt, das hätte ich so nicht müssen sein vielleicht. Wir haben gestern im Auto, wie wir auf Wilderswil gefahren sind mit den Kindern, haben wir ein Hörspiel gehört. Und dort ist eine Frau drin vorgekommen, die erzählt hat, dass jemand Drogen nimmt. Dann hinterher war das Hörspiel fertig und die Kinder haben gesagt, ja, aber warum nehmen denn Menschen Drogen? Da müssen wir einen Moment überlegen. Ich habe gedacht, ja, es ist nicht angeboten worden, aber das ist ja im Grunde eine billige Antwort, oder? Und dann haben wir darüber geredet, ja, was bedeutet das denn, wenn Menschen süchtig sind nach irgendetwas? Und ich habe gesagt, meine Vermutung ist, dass ganz häufig irgendeine Sehnsucht dort soll gestillt werden, wo auf einem anderen Weg nicht gestillt wird. Eine Sehnsucht, die rum ist und wo einfach wie ein Vakuum da ist und wo gefüllt werden will. Und wenn die Füllung nicht kommt aus irgendeiner anderen Quelle, dann probiert man das halt zum Beispiel mit Drogen. Andere probieren das auf einem anderen Weg, aber es ist immer das Gleiche. Wenn die Angst rum ist, ich bin nicht erfüllt, dann hinterher, dann ist das ein schwieriges Leben, oder? Und deswegen sagt Gott, wenn du den Geist hast, dann kannst du dich mit dem Geist erfüllen lassen. Das heisst, du kommst wie eine neue Füllung über für das, was eigentlich in deinem Leben fehlt. Und die Füllung, die heisst schlussendlich Liebe von Gott. Das ist die Füllung, die Gott uns verspricht. Und das ist die Füllung, die er gibt, egal was passiert. Und deswegen müssen wir nicht Angst haben wie ein Sklave, wenn ein Fehler rauskommt, sondern dann können wir uns wieder neu erfüllen lassen von seinem Geist. Und dann ist das auch nicht das Schlimmste vom Leben, wenn irgendein Fehler passiert. Selbst wenn der Fehler mehrfach passiert, sondern ist das immer wieder eine Freude, wenn die Fehler rauskommen und wenn die Fehler dann auch wieder vor Gott kommen. Der Unterschied zwischen einem Sklave und einem Kind ist, dass ein Sklave es hasst, wenn ein Fehler rauskommt. Weil dann muss er büßen für das. Und ein Kind kann sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, und kann wieder in dieser Beziehung weiterleben, in dieser Klarheit, in dieser Reinheit von der Beziehung. Im Römerbrief drückt das der Paulus so aus, aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht. Das ist das, wenn wir dem Geist Raum geben in unserem Leben. Wenn wir uns auftun für das, was der Heilige Geist in unserem Leben will tun. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Geist statt Angst, Gewissheit statt Unsicherheit, Vertrauen statt Leistung, in welches Leben, also was ist denn das Leben, was nachher rauskommt davon? Und ich habe gemerkt, das hat etwas zu tun mit dem Vers. Es heißt dort im Vers 7, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn jetzt da, dass das mit dem Erbe? Was bedeutet das, wenn wir Kind vor Gott sind und etwas erbet? Wenn man dann den Abschnitt liest, dann merkt man, irgendetwas hat das zu tun mit dem Abraham. Abraham? Der hat auch das Erbe bekommen. Und wenn man das dann im Alten Testament nachliest, dann merkt man, der hat ein Erbe versprochen bekommen, und zwar in Form von einem Nachkommen und in Form von Land. Jetzt kann man sagen, das gilt so nicht mehr. Zumindest nicht, wenn man das Neue Testament auf eine Art so verstehen, wie Jesus das gemeint hat. Es ist nicht uns zugesagt, dass wir Nachkommen überkommen und dass wir irgendein Stück Land überkommen. Wäre zwar auch lässig, aber das ist nicht gemeint. Und ich verstehe das so. Nachkomme, das steht für mich, nein, erstmal, Land steht für mich für, ich bin garantiert gut versorgt. Land, oder? Wie wer ein Stück Land hat, der kann etwas drauf anbauen und der kann dort wohnen. Und wenn einem das jemand wegnehmen will, dann ist das Diebstahl und dann, kommt da alles Mögliche in Einsatz und so. Also Land steht für mich für, du bist sicher und versorgt. Und Nachkommen steht für mich für, deine Zukunft, der ist auch geschaut. Im Alten Testament, zur Zeit, wo Abraham gelebt hat, ist die einzige Lebensversicherung und Altersvorsorge gewesen, wenn du Kind gehabt hast. Weil dann hast du gewusst, irgendjemand schaut dir im Alter. Dann hast du gewusst, irgendwie geht das dann da weiter mit meinem ganzen Besitz und so weiter. Und das ist das, wo Jesus uns auch heute noch zusagt. Die Versorgung im Hier und Jetzt, Land, nicht unbedingt durch Land, aber durch Klarheit, ich schaue euch gut. Und Versorgung darüber aus, über unser jetziges Leben darüber aus. Und die Frage ist ja, wie kommen wir zu dem Erbe? Wie geht das genau? Und da habe ich den Vers 27 gelesen. Der Vers 27 heißt: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Ihr alle habt ein neues Gewand angezogen. Das mit der Taufe, das tue ich heute nicht erklären, aber das kommt auch wieder. Aber das tue ich heute nicht sagen. Heute sage ich, was ist da eigentlich damit gemeint, mit dem Gewand angezogen? Ich habe letzte Woche Feuerwerk gehabt. Und weil ich letzte Woche Feuerwerk gehabt, dann habe ich gedacht, ich nehme einfach unsere blaue Einsatzuniform mit. Weil die blaue Einsatzuniform, die braucht man eigentlich in Rümlang, die braucht man gar nicht da. Ich weiß nicht, die habe ich, seit ich in Rümlang bin, ich glaube, die habe ich nicht einmal wirklich angehabt. Einmal. Ja. Die blaue Einsatzuniform, die hat für mich aber eine ganz andere Bedeutung. Die blaue Einsatzuniform, die habe ich im Töstal in der Feuerwehr sehr häufig gebraucht. Ihr wisst, ich bin schon im Töstal in der Feuerwehr gewesen. Ich bin dort schon sehr gern in der Feuerwehr. Gehe da auch wieder sehr gern in die Feuerwehr. Und im Töstal, da bin ich nicht nur normaler Soldat in der Feuerwehr gewesen, sondern dort bin ich Chef der Sanitätsabteilung gewesen. Und als Sanitäter haben wir im Töstal den Rettungsdienst von Winterthur unterstützt. Weil der Rettungsdienst von Winterthur, der hat ein bisschen Zeit, bis er dann endlich im Töstal ist. Und die Leute, die schnell Hilfe brauchen, so wie der Mann mit dem Schlaganfall auf der Dachterrasse, die haben dann eine entsprechend schlechtere Lebenserwartung, wenn nicht schnell Hilfe kommt. Und deswegen ist die Idee gewesen, dass man die Feuerwehrsanitäter dann schnell vor Ort schickt, bis der Rettungsdienst von Winterthur endlich eintrifft. In dieser Einheit bin ich gewesen, und da habe ich etwas von dem Gedanke, von der Anlegung, habe ich dort etwas gelernt. Immer, wenn wir einen First Responder Einsatz, so hat die Rettungstruppe geheißen, das sind Leute gewesen, die gesagt haben, sie stellen sich zur Verfügung in die Einsätze, wo nachher der Rettungsdienst kommt. Immer wenn wir dort hier sind, dann haben wir die blaue Uniform angezogen. Und immer, wenn wir in dieser Uniform in ein Haus gekommen sind, dann haben uns die Leute behandelt, als wären wir die Ärzte. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen so verhalten. Wir haben so einen riesigen Koffer, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil der ist im Töstal. Wir haben so einen riesigen Koffer dabei gehabt und da war Sauerstoff drin und da war Verbandsmaterial drin und da war, weiss der Gucker, was alles drin war. Und dann haben wir den Koffer einmal aufgerissen und dann haben wir gefragt, was ist überhaupt passiert. Und dann hinterher haben wir einfach möglichst viel von dem Zeug gebraucht, was dort in dem Koffer drin war. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend für die Leute dort. Und die sind einmal dann gar nicht rausgekommen, dass wir uns sehr schnell zurückgezogen haben, wenn dann endlich der Rettungsdienst vor Ort war. Weil im Grunde sind wir gar nicht wahnsinnig gut rausgekommen. Wir haben schnell Ausbildung bekommen in den wichtigsten Sachen, die die Rettungssanität macht. Und das kann natürlich nie so tief sein wie die Ausbildung, die ein echter Rettungssanitäter hat. Betty, wie lange hast du Ausbildung gehabt als Rettungssanitäterin? ein Jahr, aber du hast vorher eine Vorbildung gehabt, oder? Eben, siehst du, also. Und wir haben natürlich kein Jahr lang und wir haben auch keine entsprechende Vorbildung gehabt. Aber wenn ich die Uniform angezogen habe und dort in die Häuser gekommen bin, dann haben die Leute sofort gesagt, helfen Sie uns. Eben, und wir sind sofort in Einsatz und die Leute haben gefunden, die sind super, oder? Die machen das ganz toll. Was wollte ich mit dem sagen? Oder was wollte der Vers eigentlich sagen? Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Ich verstehe das so und vor allem in Verbindung mit dem Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater. Ich verstehe das so. Die Uniform, das ist die Klarheit, ich bin ein Kind von Gott. So wie wenn ich dort ausgerückt bin, Klarheit hatte, Alex, jetzt bist du First Responder. Weil es hätte dort auch niemand wissen, wie ich heiße, was für einen Beruf ich habe, ob ich überhaupt rauskomme. Sondern die Leute, die haben uns einfach als das angeschaut, was angeschrieben ist. Wir haben natürlich dann da noch so ein Schild gehabt, First Responder, oder? Und das ist genau das. Ich laufe in der Welt nicht mehr um, zuallererst als Alex Flohr. Sondern ich laufe in der Welt um, zuallererst als Kind von Gott. Und mit dem, dass ich als Kind von Gott in der Welt umlaufe, probiere ich so häufig wie möglich, mir deren Kleidung bewusst zu werden. Weil das ist genau das, was so ein Uniform macht. Wenn denn nämlich die Leute sagen, ja, helfen sie uns, dann machst du auch etwas, wo diesen Leuten hilft. Dann stehst du nicht dort und sagst, ja, wissen Sie, wir sind es eigentlich nicht. Es kommen dann solche, die es sind, aber wir sind es nicht. Ich meine, das musst du nicht bringen, oder? Sondern in dem Moment, dann bist es du und dann machst du das auch. Und das ist genau die Frage, was macht man denn als Christ? Was ist denn das, was denn genau das ist, was das Erbe, also die Versorgung im Hier und Jetzt und die Versorgung drüber aus, über unser Leben aus, ins ewige Leben, was macht das aus? Es ist genau das, was im Vers 6 im Kapitel 4 steht. Wenn ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Das heißt, mein einziger Auftrag als Sohn und als Tochter Gottes ist, dem Geist Raum zu geben in meinem Leben. Das, was der Geist in mir anrichten will, was er ans Licht bringen will, wo er mir Gewissheit schenken will, wo er mich in Aktion bringen will, aber wo er mich auch zurückhalten will. Die Sache, die zuzulassen. So wie ein First Responder, die Sache, die dann im Koffer drin war, in Einsatz gebracht hat und nicht einfach gesagt hat, ja, jetzt sind wir da, schön, dass wir jetzt da zusammen sind. Nein, die Sache in Einsatz bringen, wo man als Christ hat, heisst nichts anderes, als den Geist in sich dem Raum zu geben. Das heisst für mich ganz konkret, wenn die Angst kommt, reicht es echt? Ist das genug, was ich mache? Oder wenn die Frage kommt, wie soll ich denn das alles schaffen? Was ist denn jetzt überhaupt das Wichtigste? Dass ich deinem Geist Raum gebe und frage, Herr Jesus, sagst du mir, hilf du mir, dass ich durch mag. Wenn ich wieder mal vergessen habe, dass meine Beziehung nicht darauf basiert, dass ich alles gut mache, sondern dass der Herr Jesus alles gut gemacht hat, dann ist das dem Geist Raum geben. Wenn ich am Morgen aufstehe und nicht zuallererst daran denke, Was mir heute alles könnte den Tag versauen, inklusive meinem Job oder was auch immer, sondern zuallererst daran denken, dass ich als Christ, und das heisst mit Jesus unterwegs, kann durchgehen, dann ist das im Geist Raum geben. Und ich habe gedacht, ich hänge heute oder ich hebe heute das Gewändli da an. Also ich erwarte nicht, dass ihr euch erhebt, aber dass ihr einfach euch überlegt, in welcher Situation die Woche, in welcher Situation ist es dran, da reinzuschlüpfen? In welcher Situation ist es dran, dass ich nicht mehr einfach selber wurschtle, sondern dass ich mir bewusst werde, da bin ich mit Jesus dran, da bin ich nicht allein gelassen, da ist er meine Hilfe, da sucht er den Weg. Und da macht er es gut, schlussendlich da und dann auch in Ewigkeit. Ich finde das gut, dass da jetzt nicht ein riesiges Gebet aufgeschrieben ist. Das Gebet, was da aufgeschrieben ist, ist einfach Abba, Vater. Aber es zeigt mir einmal mehr etwas zum Thema Gebet. Es kommt nicht darauf an, wie lang ist das. Es kommt auch nicht darauf an, wie gut ist das formuliert. Welche qualitative Tiefe hat das Gebet? Sondern es kommt schlicht darauf an, habe ich den richtigen Adressat? Und das in sich immer wieder zuzulassen und sich bewusst zu sein, in welcher Kleidung mir rumlaufen, das ist genau das, was Jesus Christus will. Ich bete und dann singen wir das Lied. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe, die uns gilt, egal wie es läuft und was läuft, du bist unser himmlischer Vater. Und du führst uns zurück zum Vater, selbst dann, wenn Sachen schief gelaufen sind, selbst dann, wenn wir ungehorsam gewesen sind. Wir müssen dann nicht mürrisch zurückgehen, sondern wir dürfen uns freuen, weil du der Vater bist, der mit offenen Armen auf uns wartet. Ich danke dir, dass wir in dieser Gewissheit, in dieser Klarheit dürfen unterwegs sein. Wir dürfen Kind von Gott sein. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil du es so gut meinst mit uns. Und ich danke dir, dass du uns in dem Innen immer wieder klare Impulse durch deinen Geist gibst. Lass uns der Geist in unserem Leben entfalten und lass uns mit dieser Klarheit unterwegs sein, dass dein Geist in uns das tut, wo dir gefällt. Hilf uns, dem Geist immer mehr auch Raum zu geben in unserem Leben, dem Geist auch das zuzutrauen, was nötig ist. Und lass du uns das ganz einfache Gebet die Woche immer wieder sprechen. Aber Vater. Amen. Wir singen als nächstes Band, ich kann schon raufkommen. No longer slave. Ich bin nicht mehr Sklave. Und ich habe das bewusst ausgewählt, auch für die Predigt heute, weil ich denke, es ist ein Einladung, dass wir das mitnehmen in die Woche, dass wir dort, oder dass es dort anfängt, in uns zu singen. Ich bin nicht mehr ein Sklave, sondern ich bin ein Kind von Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen in die Woche, zusammen mit den Versen, die wir gelesen haben.